Der Sport besteht eben mehr aus Verlieren als aus Gewinnen. Wie immer im Leben, es zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben. Also man verliert eben häufiger. Das kommt halt auf die Qualität der Siege an. Und wenn man dann solche Momente bewusst und mit Freude erlebt und auch sich der Seltenheit des Erlebten klar wird und der Außergewöhnlichkeit, dann kann man es umso mehr genießen.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, es sind schon wieder 2 Wochen rum, dass der letzte Podcast von uns stattgefunden hat. Jörg Mangold war da bei uns zu Gast. Einer, der mit Liberty Racing schon 2-mal das Derby gewonnen hat, der den Preis der Diana gewonnen hat mit Muskoka, der mit Riesling Racing hoch erfolgreich ist, ein Besitzer ist und eine sehr amüsante Show hingelegt hat. Also könnt ihr euch nochmal anhören, ist natürlich im Archiv, wie alle anderen Folgen von Vollhorst, die es bisher sonst so gab. Und wir bleiben gerade in dieser Besitzerschiene. Diesmal ist es aber nicht so ein neuer Besitzer wie Jörg Mangold, der das eben erst seit ein paar Jahren macht und damit erfolgreich ist, sondern einer, der schon seit vielen, vielen Jahren Rennpferdebesitzer ist, der Züchter ist, der Präsident vom Münchner Rennverein ist und der vor allem in Paris am Arc-Wochenende ein großes Rennen gewonnen hat mit seinem Belano. Und da haben wir gesagt, da müssen wir ihn einladen, zumal jetzt ja auch der Preis des Winterfavoriten ansteht am Sonntag in Köln-Weidenpesch. Und da läuft sein Gostam, da ist er nämlich Mitbesitzer als kochend heißer Favorit. Und deshalb ist es der perfekte Zeitpunkt, um Michael Motschmann bei uns zu begrüßen. Ich grüße dich. Hi Michael. Servus.
Grüß dich Alexander. Servus.
Ich habe ja gerade schon aufgezählt, was du alles so als Passion auch mitbringst. Es ist ja Besitzer sein und Züchter sein, da gehört ja viel Passion dazu, weil man eben nicht nur die guten Momente hat, sondern auch mal die schlechteren Momente. Wir werden über beides heute sprechen. Aber vorab, was machst du beruflich? Ich habe nur mitbekommen, dass du irgendwie mal Investor bei BioNTech wurdest. Das ist das Einzige, was ich vorab von dir wusste.
Ich bin sogenannter Venture-Investor. Mhm. Also ich investiere in junge Unternehmen. Das tue ich mit einem institutionellen Vehikel, also als VC-Investor. So nennt man das, mache ich das mit einem Team von naturwissenschaftlichen Profis und betriebswirtschaftlichen Profis und suche mir im Wesentlichen Investments aus, die technologiegetrieben sind. Mhm. Also entweder ist es eben Biotechnologie zum Beispiel, also wo es um Lebenswissenschaften geht, oder es sind aber auch klassische Tech-Themen, für die der Standort Deutschland ja relativ bekannt ist. Also wir haben ein sehr ausgeprägtes Ingenieurswesen in Deutschland. Wir haben, zumindest hatten wir das bis dato, eine führende Industrie im Automobilbereich und auch in anderen Bereichen. Und da ist der Innovationsbedarf hoch und die Ausbildung in Deutschland exzellent an den Universitäten oder an den wissenschaftlichen Einrichtungen. Und Ausgründungen aus diesen Einrichtungen sind Themen, mit denen wir uns befassen, wenn die dann sozusagen zu Unternehmen werden sollen, weil es irgendeine Geschäftsidee oder eine Technologie gibt, die man umsetzen kann. Und dann kommen wir ins Spiel, zusammen mit natürlich auch anderen, die das in Deutschland machen. Aber wir sind da schon einer der Größeren.
Aber diese BioNTech-Geschichte, das ist ja schon, glaube ich, so in dieser gesamten Karriere, die du da hingelegt hast, schon so dein größtes Ding gewesen, oder? Also das war schon so der Lucky Shot, der, glaube ich, auch viel verändert hat bei euch, ne?
Der größte ist es zweifelsohne gewesen am Ende. Aber wir haben auch einige andere größere Themen gemacht. Wir haben einige Unternehmen an die Börse gebracht, in die wir investiert hatten. Also es gibt schon einen sogenannten Track Record. BioNTech ist halt das Unternehmen, was eine enorme Bedeutung gekriegt hat in der Pandemie, logischerweise. Deswegen natürlich auch sehr bekannt geworden ist. Aber es gibt auch viele andere Unternehmen, die mir genauso wichtig sind in meinem Lebensweg. Vielleicht nicht so visibel wie dieses Unternehmen, aber nicht minder unterhaltsam sozusagen, wenn ich darüber nachdenke. Kann man vielleicht nicht eins zu eins vergleichen. BioNTech ist natürlich schon alleine durch die Dominanz und die Brisanz des Themas damals, war das natürlich schon was Besonderes.
Aber sind das jetzt diese MIG-Fonds, die auch diese ganzen Rennen in München sponsern? Weil da gibt es ja irgendwie gefühlt an jedem Renntag und ich glaube seit vielen, vielen Jahren schon irgendwie so ein MIG-Fonds-Rennen da. Das habe ich schon oft genug gelesen.
Genau, das sind Mixed Cores, das ist sozusagen das Vehikel. Ich bin ja sozusagen als Last Man Standing, bin ich Präsident des Münchner Rennvereins geworden, ist ohne es wirklich gewollt zu haben, habe ich die Verantwortung da übernommen vor einigen Jahren von meinem Freund und Vorgänger Dietrich von Bötticher. Und du weißt ja, dass in der Rennsport jetzt nicht unbedingt bestens gebettet ist und überall Sponsoren findet. Insofern machen wir als Gesellschaft auch einiges am Standort München, unterstützen den Rennverein mit meiner Gesellschaft. Und parallel dazu bin ich allerdings auch, wie gesagt, Präsident dieses Vereins und versuche den Verein wie ein Wirtschaftsunternehmen zu führen und insofern eben auch entsprechend profitabel zu führen.
Ich muss dir dieselbe Frage stellen, die ich damals auch Gregor Baum gestellt habe, der ja auch sehr, sehr umtriebig ist und sehr viele Geschäfte leiten muss und auch so viel Stress um die Ohren hat. Wieso tut ihr euch das alle trotzdem noch an? Also ich meine, Besitzer sein und Züchter sein ist ja schon mal, hat ja schon ein enormes Stresslevel, aber dann auch noch so einen Rennverein zu leiten, das ist ja schon echt ein großer Schuh, den man sich da anzieht, ne?
Also ich glaube, da muss man etwas differenzieren. Der Gregor ist natürlich sehr, sehr umtriebig in vielen Gremien. Das bin ich nicht. Insofern gilt ihm da Dank dafür. Das macht er, glaube ich, da macht er sich um den deutschen Rennsport wirklich verdient. Als Präsident des Münchner Rennvereins hast du natürlich eine Verantwortung, keine Frage. Aber die tägliche Arbeit wird natürlich von dem Team dort erledigt, also von dem exzellenten Team, was wir in München haben mit Sascha Multerer an der Spitze. Die machen einen sehr, sehr guten Job. Natürlich in enger Abstimmung mit dem Vorstand. Du gibst halt im Grunde als Präsident die Richtlinien vor, nach denen so ein Verein eigentlich zu führen ist. Und ich bin halt schon sehr konservativ an der Stelle und sage, es kann halt auch nur das ausgegeben werden, was du einnimmst. Und insofern, nachdem die Anstrengungen, die man für den Sport aufwenden muss, als Münchner Rennverein eigentlich jedes Jahr steigen, muss uns halt immer wieder alternativ etwas einfallen, wie wir es schaffen, die Einnahmen des Vereins zu erhöhen, wobei du natürlich da an natürliche Grenzen stößt. Und das ist ja ein Grundproblem im deutschen Rennsport. Und wie der Gregor das für sich macht, kann ich nicht beurteilen, da bin ich nicht nah genug dran, aber er macht ja wirklich tolle Arbeit da in Hannover und in anderen Gremien. Ich habe mich de facto darauf konzentriert, hier in München diese Verantwortung zu übernehmen, weil der Vorstand damals auch an mich herangetreten ist, meine Vorgänger Wolfgang Wille und Dietrich von Bötticher um mich gebeten haben, ob ich das übernehmen würde. Und ich konnte nicht schnell genug weglaufen, insofern musste ich es dann machen. Und jetzt mache ich es halt erstmal eine Zeit lang und der Verein hat auch eine sehr erfreuliche Wendung genommen in den letzten Jahren, seit ich das tue, dank der außergewöhnlichen guten Arbeit dieses Teams ist es uns eben gelungen, die Jahre zumindest mal auf der Cashflow-Seite positiv zu gestalten. Also wir nehmen mehr Geld ein, als wir ausgeben, oder zumindest haben wir eine schwarze Null. Bilanziell ist das natürlich ein anderes Thema, weil du sehr hohe Abschreibungen hast, wenn du viel investierst. Da ist es natürlich nicht so einfach, ich sag mal, auch nach Abschreibungen ein positives Ergebnis hinzulegen. Aber da ist natürlich auch ein Rieseninvestitionsstau, das muss man auch ganz klar sagen. Selbst ein Rennverein darf sozusagen noch an den Folgen dieser Olympiabauten. Wir haben hier eine sehr, aus meiner Sicht, unglückliche Situation mit der Stadt und dem Land, weil wir von keiner der Seiten auch nur irgendwelche Unterstützung erhalten. Die Stadt München ist im Grunde im Hoheitsgebiet des FC Bayern, wenn es um Sponsorship geht. Und alle anderen Institutionen hier und Vereine tun sich schwer. Leider hat der Rennsport hier nicht die verdiente Anerkennung und auch das Gelände nicht die verdiente Anerkennung, die wir eigentlich erwarten müssten oder dürften. Da ist natürlich Köln und Düsseldorf und andere Vereine in Deutschland sind dabei besser gestellt, weil sie vom Land oder von der Stadt auch entsprechende Unterstützung erhalten.
Was ihr habt halt sehr gute Sponsoren, ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist ja auch nicht so üblich. Ich meine, ihr habt zwei Gruppe 1 Rennen, die beide komplett durchgesponsert sind oder zumindest einen Titelsponsor tragen, der nicht aus dem Sport kommt, was ich auch immer ganz wichtig finde, ne? Dass eben auch von außerhalb zum einen Geld kommt und was ja auch ganz wichtig ist, und das ist ja, glaube ich, sowohl bei Allianz als auch bei Dallmayr, da weiß man es erst recht, auch so, dass die natürlich auch neue Leute auf die Bahn bringen, ne? Was ja auch, also dieser Werbeeffekt ist da ja auch gegeben, ne? Und auch wichtig.
Großartig, muss ich sagen. Das ist also, wir haben natürlich eine jahrzehntelange Verbindung mit der Familie Wille, der Eigentümerfamilie des Hauses Dallmayr oder einer der Eigentümerfamilien Ranzelhofer und Wille. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Der Wolfgang war ja, wie gesagt, einer meiner Vorgänger, der einer der ehemaligen Chefs, muss man sagen. Er ist jetzt ins zweite Glied zurück, auch altersbedingt. Aber da haben wir eine sehr enge Verbindung und das Münchner Publikum liebt diesen Renntag aus verschiedensten Gründen. Du weißt ja, es gibt da wunderbare Preise zu gewinnen. Es gibt, und die Eigentümer oder Besitzer lieben es, weil es tolle Rennpreise gibt. Also nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen auch so tolle Geschenkkörbe. Dann gibt es Kaffee zu gewinnen und ich habe keine Ahnung, alle möglichen Dinge. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache, wobei natürlich auch für den Münchner Rennverein immer also beide Tage anspruchsvolle Tage sind, weil wir natürlich sehr hohe Rennpreise aus unserer Sicht dort ausschütten. Und da muss man sich sehr genau überlegen, wie man das alles gegenfinanziert. Da ist es natürlich sehr erfreulich, dass wir da in diesen Whirlpool hineingekommen sind mit unseren Rennen. Und auch da muss ich sagen, das ist eine ganz hervorragende Leistung derjenigen, die das für den deutschen Rennsport verhandelt haben. Und insgesamt muss ich sagen, kommen wir zumindest die letzten Jahre mit einem blauen Auge aus diesen betriebswirtschaftlichen Herausforderungen raus. Und wir wollen ja keine großen Gewinne erwirtschaften, sondern wir wollen ja alles reinvestieren in den Sport. Das tun wir auch. Und wir nutzen natürlich auch die Fläche des Münchner Rennvereins und die Möglichkeit des Münchner Rennvereins, Alternativeinnahmen zu erzielen, die dann auch wieder dem Rennsport zufließen. Wie beispielsweise eben der Golfplatz, der in der Mitte des Rennvereins ist, der entsprechende Einnahmen generiert oder größere Festivals. Ohne das alles wäre das Durchführen von Galopprennen in München gar nicht mehr möglich.
Es gab doch auch mal irgendwie so die Überlegung oder Gerüchte, dass irgendwie ein Teil von dem Gelände irgendwie verkauft wird oder dass die Stadt das haben will oder sonst was. Weil ihr habt ja ein sehr, sehr großes Gelände. Ihr habt ja nicht nur die Rennbahn, die man kennt, sondern wenn man sich das mal von oben anguckt mit Google Maps oder irgendwas. Es ist ja quasi, die Rennbahn ist ja noch einmal gespiegelt als Trainingsbahn. Ne? Das ist ja wirklich ein Luxus, den habt ihr ja. Und den haben ja, ich weiß gar nicht, ob sowas in Deutschland überhaupt noch einmal so gibt in der Form. Aber ich glaube, das ist ja schon auch interessantes Land, dass das irgendwie mal irgendwie bebaut werden könnte und so. Ich glaube, dass da auch mal irgendwie immer mal wieder so Gerüchte gab oder Gespräche oder sonst irgendwas.
Also Gerüchte gab es viele, dann gab es aber auch eine Beplanung des gesamten Münchner Ostens, wo die Fläche des Münchner Rennvereins als Grünfläche sozusagen explizit ausgewiesen wurde. Das ist heute so Stand, aber ich denke, da wird noch viel passieren über die nächsten Jahre. Also unsere Intention ist jetzt nicht, diesen Rennverein möglichst im Bauland zu verwandeln, sondern die Fläche als solche im Wesentlichen zu erhalten. Wir haben knapp 100 Hektar, 97 Hektar und ist in bester Lage im Münchner Osten. Hat natürlich einen hohen Freizeitwert, einen hohen Wert als Liegenschaft. Aber der Rennverein hat davon nichts, weil im Moment ist es natürlich, also er hat eine Verpflichtung sozusagen zum Unterhalt dieser Fläche. Es ist also mit Aufwand verbunden, hat dagegen fast keine Einnahmen. Schön, dass wir es haben, aber es ist gleichzeitig natürlich auch eine Verpflichtung. Und das ist eigentlich genau eines der Themen, die mich umtreibt, wenn du da 97 Hektar sozusagen auch als Fläche, als große Fläche für die Öffentlichkeit bereithältst, dann ist das eigentlich ein Thema, wo sich die Stadt überlegen muss, ob sie da nicht auch bereit ist, den Münchner Rennverein in der Instandhaltung zu unterstützen. Und das sind so Themen, die uns gerade etwas intensiver umtreiben. Wir müssen uns ja auch überlegen, wie es mit dem Verein weitergeht. Also meine Intention ist, dass es den Galopprennverein in 100 Jahren mindestens noch in der Form gibt wie heute. Und das wäre, wenn ich es dann sozusagen durch eine Zeitreise nochmal erleben dürfte, dann wäre es natürlich genau das, was ich mir vorstelle. Es soll so erhalten bleiben, wie es ist. Und was dafür notwendig ist, da bin ich als Präsident offen, über alles nachzudenken und zu reden. Allerdings im Wesentlichen soll die Fläche so erhalten bleiben, wie sie heute ist.
Jetzt wollte ich eigentlich mit dir als Besitzer und als Züchter sprechen. Jetzt haben wir schon die erste halbe Stunde nur über Rennsportpolitik gesprochen und über dein Amt als Präsident und so weiter und so fort. Jetzt muss ich dir noch einmal an der Stelle ganz herzlich gratulieren zu dem Sieg am Arktag mit Belano.
Vielen Dank.
Grand Handicap de Flyers hat er gewonnen, 1400 Meter, 72.000er, also schön dotiert. Den hast du auch selber gezogen, glaube ich, ne?
Ich habe die Mutter vor Jahren gekauft von Dietrich von Bötticher, von Gestüt Ammerland, die Bernsteinkette. Ein etwas, sagen wir mal, selteneres Pedigree. Der Vater Kandahar Run war auch von Ammerland gezogenes Pferd, was bei John Gosten im Training war. Die Mutter hat mir sehr gut gefallen, weil sie eine harte, richtig harte, gute Rennstute war. Die hat ja schon dreijährig in München, damals noch im Training bei John Hillis, einen Auslay 2 gewonnen. Übrigens witzigerweise mit Barcelona im Sattel, fällt mir gerade ein.
Ja, mit der jetzt mit Belano gewonnen hat.
Ja, okay. Der junge Barcelona.
Ja.
Genau. Und wo wir drüber sprechen, fällt es mir gerade ein, ja. Der Belano ist sozusagen der Erstling aus dieser Bernsteinkette. Ich habe sie damals zu Zellsal geschickt, habe sie von Zellsal decken lassen, weil das Pedigree von Zellsal mir so gut gefallen hat und der auch so viel Speed entwickelt hatte. Und dann habe ich das Glück gehabt, als erstes Pferd sofort Belano zu bekommen. Den hatte ich dann bei Andreas Schütz im Training. Der gewann dreijährig für mich ein sieglosen Rennen in Compiègne und anschließend ein Listenrennen in Longchamp. Stand eigentlich vermeintlich vor einer großen Karriere, wurde dann allerdings krank, sogar sehr ernsthaft krank. Und es hat lange, lange gedauert, bis er wieder hergestellt war. Ich habe ihn dann Ende des Jahres, letztes Jahr habe ich ihn dann dort weggenommen bei Andreas und habe ihn zu Gerard Mosse gegeben, mit dem mich eine enge Freundschaft und partnerschaftliche Beziehung verbindet. Ich habe Gerard mit einigen Pferden unterstützt, als er in sein Traineramt gewechselt ist. Und das tue ich auch weiterhin sehr massiv. Ich habe allerdings auch noch bei Andreas Pferde und auch noch bei ein paar anderen Trainern. Also insofern war das jetzt bei Belano der richtige Schritt. Und ich bin total happy, dass das Pferd sich so gefangen hat und dieses wunderbare Rennen da gelaufen ist am Sonntag.
Ja, was?
Bin allerdings nicht selber dabei gewesen.
Nein.
Die Frage kommt wahrscheinlich jetzt.
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, aber du bist doch eigentlich sonst, das weiß ich ja, Stammgast beim ARK eigentlich, ne? Du hast ja, glaube ich, irgendwie in 30 Jahren nicht einmal oder einmal ausgelassen oder sowas, ne? Irgendwie nur. Na,
das ist richtig. Ich hatte sogar eine Einladung in eine Loge dieses Jahr von Herrn Putsch, der mich eingeladen hatte, aber ich bin noch letzte Woche, also die Woche vor dem ARK in Mallorca gewesen und habe dann beschlossen, dass ich nach München fliege, von München wahrscheinlich nach Paris, und dann gab es dieses Drohnenthema hier in München, du wirst es erinnern.
Ja.
Und dann war für mich absolut nicht sicher, dass ich an dem ARK-Tag am Abend nach Hause komme, aber ich habe am nächsten Tag sehr wichtige geschäftliche Verpflichtungen gehabt und daraufhin habe ich die Reise abgesagt. Ich bin nicht hingeflogen.
Nein.
Und das ist eigentlich der Grund, warum ich den ARK dieses Jahr verpasst habe, ja.
Oh je. Ja, ich war dieses Jahr ja auch nicht dabei, aber ich hatte auch keinen Starter an dem Tag. Aber ich habe mich schon geärgert, weil normalerweise, ich moderiere ja immer Honsrad an diesem, nur so ein, zwei Tage vorm ARK, weil das ist ja direkt an der französischen Grenze im Saarland. Das heißt, dann kann ich nochmal ganz kurz bei uns im Gestüt vorbeischauen, wo unsere Mutterstuten stehen. Kann die nochmal kurz ein bisschen streichen und dann geht es meistens dann nachts gleich weiter nach Richtung Paris. Und dann kommt man dann irgendwie noch so an, dass man dann am nächsten Tag noch zwei, drei Stunden schlafen kann und dann kannst du abends auf die ARK-Sale gehen und die ist ja auch ganz toll und dann den ARK mitmachen. Und dieses Jahr ging es nicht, weil ich ja Hannover immer moderiere und Gregor Baum ist ja auf die Idee gekommen, am ARK-Tag ausgerechnet einen Renntag auszuschreiben. Ne? Das war natürlich, oder zu beantragen. So,
das war schlecht für dich, für deine Reise.
Aber absolut.
Ich fand die Rennen auch dieses Jahr fantastisch. Es waren wirklich, wirklich großartige Rennen und die Stimmung rund um den ARK ist halt für mich eine ganz besondere Stimmung, weil du einfach derartig schöne, gut gezogene, tolle Pferde selten in dieser Anzahl an einem Renntag siehst.
Ja.
Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo. Du kannst das vielleicht in England sehen, aber in Frankreich hast du diese Anhäufung von exzellenten Pferden an anderen Renntagen nicht, sondern es gibt vielleicht eben ein, zwei gute Rennen, aber da gibt es ja eigentlich nur gute Rennen. Und Also ich selbst auch das Handicap ist ja noch nicht so leicht zu gewinnen und die beiden Handicaps, die da gelaufen werden. Nee, das ist eine ganz tolle Sache. Ich werde mir auch ehrlich gesagt nicht ganz verzeihen, dass ich da nicht dabei war, weil keine Ahnung, ob ich nochmal einen Starter habe, absehbar. Punkt 1, Punkt 2, dann auch noch zu gewinnen. Ja, not so easy.
Ja, very not so easy auf jeden Fall. Ich mag die ganze Atmosphäre da. Grundsätzlich dieses Wochenende ist sowieso in Paris immer total cool, weil das ist ja auch noch das Fashion Week Wochenende. Und da finde ich, da merkst du in Paris halt schon, dass da irgendwie so ein ganz anderer Vibe irgendwie auf einmal da ist, ne? Wenn dann irgendwie so tatsächlich irgendwie auf die ganze Straße gesperrt wird, weil irgendwie Kate Moss und Giselle Bündchen da irgendwo gerade einchecken im Hotel und alles. Und das ist schon cool. Also für all diejenigen, die noch nicht beim Arc waren, können wir beide, glaube ich, nur empfehlen. Ne?
Fantastisch. Nein, da habe ich eine kleine Anekdote, weil ich meinen Sohn vor 2, 3 Jahren mit seiner Freundin nach Paris eingeladen hatte zum Arc. Ja, als ich vorhin im Arc lief, genau. Und dann haben wir im Shangri-La gewohnt und im Shangri-La war an dem Abend eine Party der Fashion People. Und da waren wirklich alle. Und ich muss dazu sagen, ich kenne niemanden. Also ich könnte gar nicht sagen, wer da wer ist vom Aussehen. Mein Sohn allerdings und seine Freundin, die kannten jeden natürlich. Die wussten, wer da ist und waren überhaupt nicht mehr ruhig zu stellen, weil sie so begeistert waren, wer da alles durchs Hotel läuft. Das fand ich sehr witzig. Und ich kannte wirklich kaum jemanden. Also mir waren der eine oder andere vom Namen her vielleicht bekannt als Designer oder so, aber ich hätte niemals ein Gesicht dazu zusammengekriegt.
Das ist der Trick, entweder in einem der Hotels schlafen oder zumindest irgendwie einen Tisch reservieren in einem der Restaurants, weil dann kommst du da rein. Und da saßen wir tatsächlich mal neben Jean-Paul Gaultier im Restaurant. Das fand ich
Ja,
auch, das war echt cool. Und was auch super war, wir hatten einmal ein total cooles Restaurant gebucht in Paris. Bayeta heißt das. Hat einen Stern. Es war damals die jüngste Sterneköchin Europas irgendwie. Und wir sind auch wieder mit dem Auto hingefahren und sind so zu spät gekommen. Wir hatten den auf 21 Uhr oder irgendwas gebucht und da habe ich schon angerufen, der wird 21:30 Uhr, dann 22 Uhr und ich hatte schon das Gefühl, die werden irgendwie nervös am Telefon. Und dann habe ich das irgendwann abgesagt und habe gesagt, komm. Und dann sind wir aber in der Straße vorbeigefahren, da war es irgendwie 23:15 Uhr oder irgendwas. Und ich habe gesagt, komm, vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Imbiss oder sonst irgendwas. Und dann sind wir vorbeigelaufen an diesem Restaurant, ja, schick gemacht natürlich, weil wir ja gedacht haben, wir gehen Sterne essen an dem Abend. Und dann habe ich gesehen, dass da total viel los ist drin noch. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, komm, weißt du was, lass uns einfach reingehen vielleicht. Und wenn wir nur ein Dessert kriegen, ich will da jetzt heute Abend noch was essen. Und dann gehen wir rein um 22:45 Uhr und dann sagen die, ja, was wollt ihr denn, 9 Gänge, 11 Gänge? Alles kein Problem. Ist ja Fashion Week, da ist ja eh, gelten ja eh andere Gesetze. Und dann haben wir da 11 Gänge um 23:15 Uhr bekommen. Saßen bis um 3 Uhr morgens da, aber es war denen wurscht. Das fand ich cool.
Nee, also da ist Frankreich, oder muss man sagen, Paris natürlich anders aufgestellt als wie man in Deutschland über solche Dinge denkt.
Ich würde sagen, bevor wir jetzt über deine ganzen anderen Erfolge sprechen, die du schon so als Besitzer gemacht hast, starten wir mal mit der ersten Kategorie, bevor wir da irgendwas vorwegnehmen. Und da geht es um den schönsten Moment im Rennsport. Ich bin gespannt.
Der schönste Moment.
Wahrscheinlich würde man erwarten, dass ich jetzt sagen würde, das ist der Sieg mit Sis Fahan im deutschen Derby. Als Co-Besitzer mit meinem lieben Freund Stefan. Für mich persönlich allerdings muss ich sagen, rein von der emotionalen, ja, von der Emotionalität war der Start von Sis Fahan im Arc. Das war für mich eigentlich, muss ich sagen, bis heute der schönste Moment im Rennsport, weil die Stunde, die 1,5 Stunden vor dem Rennen, aber auch der Eindruck, den er hinterlassen hat im Rennen und alles um das Pferd herum, war für mich ganz besonders. Ich muss sagen, das ist ein so tolles Pferd gewesen, oder ist es? Ich meine, er lebt ja. Also, er ist ein großartiges Rennpferd gewesen mit einem fantastischen Charakter. Und an dem Tag hat ihm, glaube ich, niemand irgendwas zugetraut. Wir waren, glaube ich, dann Sechster oder Siebter. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wo wir
Siebter wart ihr
waren.
als, ich glaube, 1000 für
Naja.
10 Außenseiter oder irgend sowas, ne?
Genau, der hatte aber auch noch das Pech, dass wir da ein bisschen die falsche Order gegeben haben, weil wir dann nach innen reingegangen sind in der Geraden und nicht außen geblieben sind, dann hätte er sogar weiter vorne landen können. Nicht viel weiter, aber vielleicht hätte er auch Fünfter werden können oder so. Also er lief auf jeden Fall fabelhaft, spielt jetzt auch keine Rolle. Und ich würde sagen, alles um dieses Rennen herum davor, und natürlich auch dann, als wir dann nach dem Rennen zu den Stallungen gegangen sind, das ist ja doch ein tolles Erlebnis, wenn man in Longchamp vor so einem Rennen Da gehst du ja schon eine Dreiviertelstunde vorher oder so, gehst du ja schon zu den Stallungen und bist beim Satteln dabei und erlebst einfach diese Spannung vor dem Rennen. Das ist schon was Besonderes. Also hat mich wirklich tief berührt und hat mir geschworen, das muss ich nochmal in meinem Leben erleben. Also irgendwie muss ich das nochmal hinkriegen, da einen ernstzunehmenden Starter zu haben in diesem Rennen. Und wird nicht einfach, aber man muss ja Ziele haben.
Hast du die anderen großen Rennen auch miterlebt? Also Breeders' Cup ist der ja gelaufen und wo war denn noch? In Riad ist er gelaufen und ich glaube Dubai, glaube ich, 2, 3 Mal irgendwie, ne? Also da.
Ja, ich war, wir sind mit, also Stefan mit seiner Frau, Schaper, meine Frau und ich und mein Sohn und seine Freundin, wir sind dann alle nach Dubai geflogen, als er in Dubai lief. Da war er ja im Vorbereitungsrennen sehr gut, aber das Pferd hatte schon eine etwas angeschlagene Gesundheit zu dem Zeitpunkt und insofern war das immer so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich muss sagen, Dubai war auch ein tolles Erlebnis. Allerdings die Rennbahn selber, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst an diesem World Cup-Renntag. Man sieht halt relativ wenig, wenn man sich da aufhält, wo sozusagen der Gästebereich ist. Das war aus meiner Sicht jetzt nicht das, was ich unbedingt als ein bleibendes Erlebnis, positiv bleibendes Erlebnis sozusagen in Erinnerung halte, weil man eigentlich da eine Loge braucht. Man muss ja was sehen. Ja, also
Aber kriegt man die als
es geht
Starter
ja.
nicht eh irgendwie? Also ist da nicht, gibt's da nicht so
Nee.
ein, nicht? Okay.
Also zumindest habe ich es nicht erfahren, ob sowas gibt, aber ich bin in diesem Gästebereich gewesen, dann stehst du da an dem Führing und siehst auf der Leinwand zwar das Rennen und auch das Pferd an dir vorbeilaufen, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Aber
Ja.
vielleicht waren wir da auch ein bisschen schlecht organisiert. Ansonsten muss ich sagen, ja, das war, glaube ich, die einzige Auslandsreise mit ihm, wo ich dabei war. Unser Racing Manager, sozusagen der Holger, ist ja dann überall mitgeflogen. Und ja, das, also im Wesentlichen habe ich ihn dann gesehen, wenn er in Deutschland lief. Und gut, da habe ich ihn natürlich eigentlich bei jedem Start seit dem Derby dann auch wirklich gesehen. Auch in
Ja.
Italien war ich nicht, wo er in Italien gewonnen hat. Bin ich auch nicht hingefahren. Ich hatte auch relativ viel beruflich zu tun. Also man muss das ja irgendwie auch organisatorisch hinkriegen.
Wie geht's dem eigentlich? Was macht der denn heute, Sie's fahren? Der
Der ist
ist
Deckhengst
Deckhengst, ne?
in
Frankreich, ne?
Frankreich, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er dort steht, ehrlicherweise. Ich hatte eigentlich vor, eine Stute zu ihm hinzuschicken. Die
Ja.
hat, ist mir dann leider abhanden gekommen, die Stute, weil die hat also nicht aufgenommen gehabt, war dann schwierig, dann habe ich sie auch verkauft. Jetzt, vielleicht schicke ich nächstes Jahr eine Stute zu ihm hin. Also ich finde, vom Charakter her, sagen wir mal, von der Persönlichkeit her ist das ein fabelhaftes Pferd gewesen. Und wenn er das vererbt, dann kann ich eigentlich nur jedem raten, dass er da ein Pferd hinschickt, weil der war wirklich eisenhart.
Und die Geschichte rund um Sisfahan, die ist ja eigentlich aus eurer Sicht zumindest auch sehr glücklich und spannend. Den habt ihr, glaube ich, im Mai oder irgendwas erst gekauft vorm Derby und dann irgendwie 8 Wochen später oder irgendwas hat er
Sechs
dann
Wochen,
sechs Wochen
sechs Wochen
später
vor.
hat das Derby gewonnen.
Ja, das war der Stefan, rief mich an und sagte, da gibt es ein Pferd und ob ich mitmachen würde. Dann haben wir da einen kleinen Deal miteinander gemacht und dann habe ich gesagt, ja. Der lief dann, glaube ich, so genau kriege ich es heute gar nicht mehr hin, aber ich glaube, es war unter der Woche und Stefan sagte, das Pferd läuft am Sonntag im Listenrennen in Düsseldorf und dann, wenn er da unter die ersten drei kommt, dann ist er eigentlich qualifiziert möglicherweise fürs Derby, dann hätte man Starter. Und dann habe ich mir die Rennen zweijährig angeschaut im Video und fand ich ziemlich eindrucksvoll, wie er da gewonnen hat. Auch wir nicht, also das Rennen, wo er nicht gewonnen hat, fand ich eindrucksvoll. Und dann habe ich gesagt, ja, da mache ich doch mit. Das finde ich gut. Und ja, und so sind wir sehr glücklich zu diesem Pferd gekommen. Und dann war das natürlich toll, dass der 4 Wochen später nach Düsseldorf, glaube ich, Düsseldorf war es,
Ja.
dieses deutsche Derby gewinnt, was natürlich ein bisschen schade war. War, wenn man ein Derby gewinnt, dann will man natürlich auch eine volle Bahn haben und eine tolle Atmosphäre. Das war natürlich angesichts der Corona-Pandemie damals nicht möglich. Da war die Bahn natürlich leer. Das waren, glaube ich, knapp 1000 Menschen. Jeder kannte jeden. Keiner durfte den anderen mit Handschlag begrüßen. Also es war ein bisschen strange.
Ja, das schon. Aber warst du auch bei dem Torquato Tasso Arc-Sieg in Paris? Weil da muss ich sagen,
Ja.
das war ja auch in der Zeit und da war ja dann das neue Longchamp schon und Das fand ich dann irgendwie trotzdem, also schade, weil nicht diese Riesenkulisse, aber du warst halt echt mal so nah dran, wie sonst halt, weil so, normalerweise weißt du ja, wie es ist, ne? Wenn du da jetzt nicht wirklich, selbst wenn du oben einen Bereich irgendwo hast oder so, da bist du schon immer weit weg, aber da warst du, konntest du einfach mal vorne an Rails stehen, ne?
Nee, das war toll. Ich habe vor dem Rennen, also vor, an dem Tag vor dem Rennen, habe ich den Herrn Endres getroffen und habe ihm natürlich Glück gewünscht für seinen Starter. Und weil er war ja im Rennen davor, ein paar Wochen davor, hat er uns ja geschlagen mit SISF, also den SISF-Fahren bezwungen mit der Quattro-Tasse im Großen Preis von Baden. Und wir hatten eigentlich vor, wenn SISF-Fahren den Großen Preis von Baden gewinnt, das wird für den Arc nachnennen. Und dann waren wir natürlich geschlagen, haben wir gedacht, naja, also dann gehen wir mal eine andere Route. Und unabhängig davon, Torquato Tasso war ja auch ein fantastisches Rennpferd und der hat auf eine unglaubliche Art und Weise ja dieses Rennen gewonnen dann. Da hatte mir der Herr Endres schon gesagt, ja, Sie sind ganz euphorisch, weil es hat geregnet, die Bahn ist feucht und passt eigentlich alles für das Pferd. Und ja, und es hat auch für mich alles gepasst, nur ich habe vergessen, ihn zu wetten. Also insofern, eigentlich hätte ich eine Sympathiewette machen müssen auf der Quattro Tasso, aber ich habe mir das Rennen angeschaut, war ganz begeistert von dem Lauf. Es war ja ein ziemlich knapper Einlauf und noch ein toller Ritt von dem Picholek. Und ja, war ja, da ist man von einem guten Pferd in Baden geschlagen gewesen.
Ja, ich weiß noch, euer Racing-Manager Holger Faust, der war ganz enttäuscht damals nach dem großen Preis von Baden. Und da habe ich schon damals gesagt, guck mal, der Torquato Tasso ist, glaube ich, echt ein gutes Pferd. Ja, nein, aber wir hätten das gewinnen können. Und dann nach dem Arc habe ich dann gedacht, dass er dann eher noch das akzeptiert, dass das tatsächlich eine gute Leistung war. Aber ich glaube, da war er noch mehr angefressen, dass ihr dann damals nicht gewonnen habt und dass ihr auch nicht im Arc gelaufen seid, ne?
Ach, ich glaube, in dem Sport muss man erst mal verlieren lernen. Also ich habe ganz am Anfang mal, weiß ich so, als ich ja mein erstes Rennpferd in den 80er Jahren gehabt, habe ich irgendwann mal so einen Bericht über den Aga Khan gesehen und dann hat er da in seiner sympathischen Art und Weise erklärt, dass man irgendwie drei oder viermal verlieren muss, um einmal zu gewinnen. Also bei ihm war es eh schon sehr viel, wie er gewonnen hat. Ja. Also 25% Siegquote oder so, das schafft man ja als Besitzer nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja, das ist wie sonst im Leben. Du musst einfach mit Haltung gewinnen und mit Haltung verlieren. Und du musst erstmal vor allen Dingen lernen zu verlieren, weil sonst kannst du auch nicht wirklich genießen, wenn du gewinnst. Und der Sport besteht eben mehr aus Verlieren als aus Gewinnen. Wie immer im Leben, es zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben. Also man verliert eben häufiger. Das kommt halt auf die Qualität der Siege an. Und wenn man dann solche Momente bewusst und mit Freude erlebt und auch sich der Seltenheit des Erlebten klar wird und der Außergewöhnlichkeit, dann kann man es umso mehr genießen.
Ihr hattet aber vorher schon Pferde zusammen oder war das jetzt das erste Pferd, das du mit Dr. Stefan Oschmann, also mit Darius Racing zusammen hattest?
Nee, wir hatten vorher schon Pferde. Wir hatten vorher Pferde. Bitte frag mich jetzt nicht, wie die hießen.
Da darfst du auch nichts mitentscheiden. Macht alles die Frau von Stefan, ne? Diese persischen Namen und alles.
Ja, selbstverständlich. Nein,
Ja.
nein, da hat jeder seine Aufgabe, ja. Also
Okay.
der Manny Schaper ist sozusagen einfallsreich, was die Namen betrifft, wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob es Schaper oder Stefan ist. Also vielleicht versichert sich Stefan, dass es bis auf Siestverfahren, der jetzt schon so hieß, weil das gibt ja auch gar keinen Sinn. Also es ist einfach nur ein S vor dem Istverfahren.
Ja.
Ja, und weil die Mutter, ich weiß nicht, wer ihm den Namen gegeben hat, aber er war auch ein toller SISV-Fahrer. Also ich fand, der passte der Name. Ansonsten haben die Namen ja immer irgendeine Bedeutung im Persischen. Ob es jetzt Städte sind, ob es Dichter sind, ob es Maler sind, ob es andere Bedeutungen hat. Insofern, das macht Stefan oder seine Frau. Und wir einigen uns halt auf welche Pferde wir zusammen haben, also wo ich mich beteilige oder was er bietet mir eigentlich immer an, mich bei allem zu beteiligen, aber ich kann ja nicht alles machen.
Ja, aber bis so in letzter Zeit hast du dich ja zumindest mal für die Richtigen entschieden, ne? Da gibt es ja noch so einen gewissen Gostam, der jetzt am Sonntag im Winterfavoriten läuft, der ungeschlagen ist, zweimal gelaufen ist, zweimal in schönem Stil gewonnen hat. Da habe ich mich übrigens genauso geärgert wie du, dass du Torquato Tasso im Arc nicht gewettet hast, wobei die Quote bei dir war tatsächlich noch ärgerlicher, dass ich den nicht gewettet hatte, weil ich habe noch Holger Faust gefragt und hat der eine Chance und der sagt einfach so ganz kühl, der gewinnt. Und ich habe dann, ich, das war.
Du sprichst jetzt von Baden-Baden? Du sprichst von Baden-Baden?
Nein, ich spreche vom Debüt, von München. So.
Ja, ja.
Und war das nicht irgendwie noch morgens? Irgendwie war das PMÜ oder irgendwas? Ich muss mal gerade reinschauen. Ich glaube, dass ich da.
Ja, ja.
Da habe ich verpennt, nämlich so ganz klassisch. Es war noch irgendwie das erste Rennen oder irgend sowas, 11 Uhr oder irgendwas. Und
genau,
der hat ja schon auf der Bahn, hat der ja 64 gezahlt. Aber das war ja auch noch ein PMÜ-Rennen. Genau. Und da hat der nämlich, glaube ich, 85 oder 90 oder irgendwas gezahlt bei nur 6 Pferden. Ja. Und ich habe den nicht gespielt. Ich habe gekotzt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da wache ich auf und man wünscht ja normalerweise ein Pferd nichts Schlechtes, aber ich habe mir nur gedacht, hoffentlich hat nur der nicht gewonnen. Und was war? Zack.
So. Ja, natürlich. Aber ich muss dazu sagen, das war ein ganz, ganz ausgezeichnet besetztes Rennen. Das sieht man ja im Nachhinein.
Ja, weil seiner, ne, ist da gelaufen.
Die Letztplatzierte hat ein Auktionsrennen gewonnen. Mhm. Die Vorletzte war Zielfoto geschlagen im Auktionsrennen in Baden-Baden. Auch Seguro ist ein exzellentes Pferd. Aber da hast du gesehen, was für eine Qualität in dem Gostern steckt. Mhm. Weil der hatte ja eigentlich in dem Rennen überhaupt keinen Gegner. Und der ging spazieren in dem Rennen, das war wirklich beeindruckend. Und das hat mich auch, das hat mir wirklich große Hoffnung gemacht, dass wir da ein Pferd haben mit hoher Qualität, was dem, wenn er gesund bleibt, dem doch eine gute Zukunft oder eine große Zukunft gehören kann. Also ja, vor allen Dingen auch die Art, wie er sich nach dem Rennen gegeben hat, der hat sich sehr, sehr schnell erholt nach dem Rennen. Wenn Pferde sich sehr schnell erholen, ist das ja immer ein Zeichen von Qualität und Fitness wenn man große Rennpferde nach dem Rennen beobachtet, dann sind die relativ schnell wieder bei sich, ne?
Ja, und das als Zweijähriger vor allem, das ist ja das Krasse, ne? Also das muss man immer noch höher anrechnen.
Ja, absolut. Du hast ihn ja näher gesehen. Du hast ihn ja näher gesehen in Baden-Baden, als er gewonnen hat, das Grupperennen. Da war ich ja nicht da. Da fand ich nur, es ist auch beeindruckend, wie er da mit dem Feld umgegangen ist. Fand ich toll. Also der Sieg ist ja auch mittlerweile aufgewertet worden durch den Zweitplatzierten. Der hat ja in England auch einen zweiten Platz in dem Gruppe-3-Rennen, glaube ich, erreicht oder Gruppe-2-Rennen.
Ja.
Also ganz, ganz starke Leistung. Und ja, tolles Pferd, da muss ich sagen. Also der bringt alles mit von seinen charakterlichen und Fähigkeiten als Rennpferd, was wirklich Besseres werden zu können.
Am Sonntag ist jetzt erstmal die nächste große Station der Winterfavorit. 19 für 10, 1,90 Euro ist aktuell der Kurs im Langzeitmarkt. Für Gossam, ich gehe schon davon aus, dass der, aber da kannst du jetzt ja nichts dazu sagen eigentlich als Besitzer, aber ich glaube, der gewinnt das Ding. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, aber meinst du, der kann stehen? Also weil es ist ja normalerweise so der Winterfavorit, deshalb heißt der Winterfavorit ja Winterfavorit, das ist ja dann erstmal der Favorit fürs deutsche Derby, aber das ist dann halt über 2400 Meter, ne?
Das bleibt abzuwarten, aber ganz ehrlich gesagt, also wenn man die genetischen Bedingungen betrachtet, ist es eher ein Pferd für die Mitteldistanz. Mhm. Also ich sage jetzt mal, irgendwas zwischen 1600 und 2200 oder 2100 Metern. Aber das wird sich erweisen. Also ich glaube, er hat unglaublich viel Qualität. Er ist kein frühreifes Pferd. Er ist ein ganz normales Pferd, der eigentlich im Moment sehr viel durch seine Qualität, also Klasse, diese Rennen auch so gestaltet, wie er sie gestaltet. Wir hoffen, dass er am Sonntag auch wieder gut läuft. Sind da optimistisch. Und wichtig ist, dass solche Pferde gesund bleiben, dann gehört ihnen sowieso die Zukunft. Die wichtigen Rennen, die kommen dann dreijährig. Und das sind für mich eher, ob die jetzt über 2400 Meter sind oder über 1600 Meter, Hauptsache man hat ein richtig, richtig gutes Pferd. Also man muss, glaube ich, den Pferden einen alles passend machen, wo halt die beste Voraussetzung gegeben ist, und wenn das 600 Meter sind, dann sind es halt 600 Meter.
Der läuft aber auf jeden Fall jetzt am Sonntag, weil der hat ja noch eine Nennung eine Woche später in Mailand, ne, in dem Grand Kriterium da. Das wäre ja auch noch eine
Option. Nein,
Okay.
Der läuft am Sonntag und ich habe auch schon dieses Mal einen Flug gebucht und mir ist es auch egal, ob wieder Drohnen kommen.
Sehr gut. Ansonsten müsstest du bis nach Stuttgart kommen, dann können wir dich mitnehmen. Ne? Ich moderiere ja
Köln. Das ist reizend.
Machen wir Fahrgemeinschaft. Und was ist denn mit dieser, mit Asmira? Die gehört doch auch noch, da bist du auch beteiligt, ne, glaube ich, oder? Das ist doch auch eure Zusammenarbeit.
Das sind immer 50-50 Partnerschaften. Mhm. Asmira, wir haben im Moment 4 gemeinsame Pferde, glaube ich, 4, ja.
Zweijährige noch bei der Sarah Steinberg, glaube ich, ne?
Genau, es ist eine Isfahan-Studie, die haben wir als Fohlen gekauft in Deauville auf der Auktion. Dann haben wir jetzt den Bruder von Asmira gekauft in Baden-Baden auf der Auktion. Und Asmira, die läuft am Sonntag in Mailand.
Die läuft da, okay. Mhm.
Die Pferde haben häufig mehrere Nennungen und eben Asmira hat eine Nennung am Sonntag, da wird es auch laufen. Mhm. Und scheinbar eine Nennung eine Woche drauf auch noch, aber da wird es dann hoffentlich nicht laufen. Also insofern hoffe ich auf Sonntag.
Der Racing Manager, der managt aber tatsächlich nur alles, was Darius Racing und Michael Motschmann ist und nicht deine anderen. Es gibt ja noch einmal Michael Motschmann selber als Besitzer. Das war, glaube ich, da gab es Watzlaw, war, glaube ich, der letzte, der da in deinen ganz eigenen Farben gelaufen ist. Der jetzt, glaube ich, was ist der? Jörg Hartmann, glaube ich, ne? Irgendwie mittlerweile.
Genau. Der war bei Peter Schirgen im Training, mhm. Genau. Den habe ich verkauft und dann habe ich mit Klaus Allofs Pferde.
Genau, das ist Michael Motschmann und andere.
Und ja, bisschen wenig UA, aber also insofern, ja, Klaus und ich. Und und im Wesentlichen habe ich meine Pferde selber in Frankreich. Da habe ich viele Pferde bei unterschiedlichen Trainern. Die meisten beim Gérard Mosset, da habe ich aktuell 5, glaube ich, 5 oder 6.
Renier hast du, glaube ich, aber auch in Marseille, ne? Oder? Oder ja, täusche ich mich ja. Da?
Nee, da habe ich sogar ein sehr gutes Pferd gehabt Anfang des Jahres, Waka Waka. Der hat 2 Rennen ensuite gewonnen in Cancermeer, in tollem Stil, und dann lief er im Grupperennen, hat sich leider das Gleichbein gebrochen im Grupperennen, ist seitdem auf Feierschicht und fängt jetzt dann wieder an. Das ist ein sehr talentiertes Pferd. Ich hoffe, dass er wieder wird. Dann habe ich Pferde bei Michael de Sanglis und bei Andreas Schütz und bei Stefan Cerulis. Das sind die Pferde, die ich in Frankreich habe. Die wesentlichen habe ich aber beim Gerald, und ansonsten sind es immer so 2 oder 3 und auch teilweise in Partnerschaften. Bei Stefan Cerulis habe ich den Bruder von Metropolitain, dem klassischen französischen Sieger, zusammen mit dem Präsidenten von France Gallo. Mein Gruppesitzer, ja. Also insofern, ich gehe auch mal Partnerschaften ein, auch in Frankreich mit verschiedenen Besitzern, je nachdem sozusagen, welche Opportunitäten sich da ergeben. Und habe eine sehr, sehr nette Besitzergemeinschaft, mit der ich auch seit Jahren Pferde habe bei Del Sanders. Solche Dinge machen mir auch Spaß, aber im Wesentlichen habe ich die Pferde alleine. Also ganz überwiegend sind es meine eigenen und die habe ich komplett alleine.
Ist das noch so teuer, in Frankreich trainieren zu lassen? Ich habe immer nur gehört, dass das irgendwie unbezahlbar sein soll. Also gerade wenn du so Richtung Paris gehst, irgendwie Chantilly und so, dass das irgendwie, aber ich glaube mittlerweile ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, ne?
Also ich glaube, dass ein Rennpferd in Deutschland, wenn du in Deutschland trainieren lässt, wenn du die Mehrwertsteuer mit berechnest, dann wirst du knapp unter 3.000 Euro bezahlen mit Boxenmiete und so weiter. Oder du kommst auf rund 3.000 Euro. Das sind so die Dinge, die Preise, die ich kenne von den großen Trainern in Deutschland. Mhm. Und das zahlst du in Frankreich halt auch. Also du zahlst in Paris ähnlich, vielleicht ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Je nachdem sozusagen, bei wem du trainieren lässt. Aber ja, so in etwa muss man rechnen. Ja. Und die Rennpreise sind natürlich deutlich höher, wie du weißt.
Und die Tierärzte sind billiger.
Französisch, ne? Naja, das hängt natürlich wiederum vom Trainer ab, wie viel Tierarzt der benötigt. und natürlich auch vom Pferd, ob es etwas, sag ich mal, resilienter ist oder permanent irgendwelche Betreuung braucht. Aber die Tierärzte sind günstiger, das ist richtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du weniger Transportkosten, das kommt ja auch noch hinzu. Die Rennpreise, wenn du französisch gezogene Pferde hast, ich züchte ja auch und kaufe auch sehr viele französisch gezogene Pferde, die sind natürlich dann schon attraktiv, weil natürlich die Besitzerprämien dazukommen und das macht schon einiges aus. Also so ein Bellano, der Rennpreis am Sonntag, der ist ja noch mal schöner, weil du ja noch mal rund 50% draufkriegst.
Okay, also das heißt, du züchtest auch in Frankreich, das heißt, die haben alle französische Inländergeltung und dann ist natürlich nochmal lukrativer.
Ja, ich habe neben Bernsteinkette habe ich ja dann auch noch eine Wooden Basset Stute, eine wunderschöne Stute, die ich gekauft habe auf Empfehlung meines Agenten vor 2-3 Jahren. Und die habe ich dann zu Cracksman geschickt nach England. Und jetzt ist sie tragend von Pershing King. Die hat mir einen Cracksman Hengst, also einen Fohlen gebracht. Und Bernsteinkette ist tragend von Glen Eagles. Also ich schicke die Stuten dann auch mal ins Ausland ab und hin. Und ansonsten nutze ich sehr gerne auch französische Deckhengste. Also kommt darauf an, welche attraktiven Hengste wirklich verfügbar sind. Man muss natürlich sehen, dass die top-französischen Hengste sehr teuer geworden sind. Aber das ist in England ja genauso. Ein Sioni. Oder ein Zarak, die kosten natürlich mittlerweile alle sechsstellig. Ich habe so ein Budget, was ich ausgebe für Pferde und ein Budget, was ich ausgebe für Decktaxen und in dem Rahmen bewege ich mich und wenn es dann aus dem Budget rausgeht, dann muss ich es halt sein lassen.
Bist du auch an so Foulshares und so interessiert? Weil das ist ja auch so eine Möglichkeit, ne? Also für die, die sich jetzt nicht so ganz auskennen mit der Zucht, haben wir ja auch ein paar Zuhörer. Das ist dann so, dass man im Endeffekt die Mutterstute hinschickt und der Deckhengsthalter, der gibt den Sprung dann quasi umsonst und das Pferd, das was dann rauskommt, das Fohlen, das gehört dann zur Hälfte beiden und muss dann halt eben auf eine Auktion. Und dann kann man entweder gucken, dass man das zusammen verkauft oder dass der eine den anderen eben auslöst und das da rauskauft. Ist das für dich interessant oder gar nicht?
Ehrlich gesagt weniger, weil ich auch nichts verkaufe.
Okay.
Also ich bin kein Züchter, der verkauft, sondern ich bin ein Züchter, der die Pferde behält. Und ich züchte ja für mich und nicht für den Markt. Insofern, ich weiß nicht, wenn man das als Geschäft betreibt oder wenn man sehr viele Stuten hat, dann mag das auch mal Sinn machen, auch mal um möglicherweise einen Teil seiner Ausgaben zurückzuholen. Aber das habe ich bis jetzt, ich habe auch das Material dazu nicht gehabt, dass ich, oder habe mich auch damit ernsthaft noch nie auseinandergesetzt, muss ich fairerweise sagen. Ich behalte die Pferde und habe Freude damit, wenn sie schnell laufen und wenn sie gesund bleiben. Also dafür mache ich es ja eigentlich, dass ich mir selber damit Freude bereite und auch dann sozusagen im Wesentlichen die Dinge auch so mache, wie ich es gerne machen möchte und nicht andere fragen muss, wie sie es vielleicht gerne hätten.
Aber das ist ja dann trotzdem schlecht, wenn man dann in so vielen Partnerschaften ist, weil da muss man ja schon ein paar Entscheidungen gemeinsam treffen, ne? Oder bist du dann schon so der dann eher doch die Oberhand hat?
Das ist eine gute Frage. Also in den Partnerschaften in Frankreich überlasse ich das komplett den Trainern. Wenn ich in der Minderheit bin, ist mir das sowieso relativ egal. Dann beteilige ich mich halt ein bisschen mit, weiß nicht, 10, 20, 25 Prozent oder so. Dann ist es eigentlich mehr eine Art Socializing, ja. Wenn ich die Mehrheit übernehme, dann will ich zumindest mitreden. Wenn das Pferd ein besseres Pferd wird, wenn es natürlich ein ganz normales Pferd ist, dann ist mir das auch nicht so wichtig, da über den Weg des Pferdes sozusagen alleine zu bestimmen. Mit Stefan verbindet mich eine Partnerschaft, die ja sehr auch von der Freundschaft geprägt ist. Also bei uns, wir teilen uns gegenseitig mit, wie wir denken. Es ist nicht immer gleich, aber wir finden immer einen Konsens. Das ist halt, ich glaube, man muss sehr, sehr genau überlegen, mit wem man eine Partnerschaft macht. Ja, ich habe sehr angenehme Partnerschaften. Klaus Allofs ist ein wunderbarer Partner, der auch sehr viel Sachverstand mitbringt. Das Gleiche kann ich für Stefan Oschmann reklamieren. Also das ist eine wunderbare Partnerschaft, die geht ja auch weit über den Rennsport hinaus. Also wir sind ja vor allen Dingen auch sehr eng befreundet. Und insofern haben wir halt ein gemeinsames Hobby. Und ich muss sagen, die Siege mit ihm zusammen sind zum Teil so außergewöhnlich toll zu erleben, weil wir uns beide so für den anderen freuen. Also man freut sich nicht nur für sich selbst, sondern man freut sich auch für den anderen, dass das so toll funktioniert. Ich glaube, das geht ihm wie mir.
Und wenn man bei deinem Nachnamen zwei Buchstaben weglässt, dann heißt das auch Oschmann. Fällt mir gerade auf, wo ich sie übereinander stehen sehe.
Siehst du?
Das war vorbestimmt alles, ne, bei euch.
Und, absolut.
Eine ganz enge Freundschaft hast du auch zu einem unserer letzten Gäste von vor ein paar Wochen, zu Nikolaus von Miltitz. Ich glaube, ihr seid auch irgendwie seit irgendwie gefühlt 100 Jahren zusammen auf den Rennbahnen am Rumtingeln, ne, und auch am Rumreisen und so. Das ist glaube ich, schon so eine richtige Männerfreundschaft bei euch, ne?
Absolut. Nein, Niki ist einer meiner engsten Freunde und Er ist ja auch Bahnsprecher in München. Also er kommentiert ja die Rennen in München. Aber wie das in solchen Freundschaften üblich ist, jeder weiß im Rennsport ja sowieso mehr als der andere. Und insofern liebe ich es, mich mit ihm über den Rennsport auszutauschen. Es ist das Spiel der Besserwisser. Aber nein, uns verbindet eine sehr enge Freundschaft. Er begleitet mich auf vielen meiner Reisen. Ich fliege jedes Jahr 2 Wochen nach Deauville zum Beispiel und Niki geht mindestens mal eine Woche davon mit. Weil ich da auch meistens ein Haus miete und dann verbringen wir da unsere Zeit und ja, wir beide lieben den Rennsport, wir lieben die Pferde, wir lieben allerdings auch sozusagen die Zeit, die während dieses oder neben den Rennen, die man miteinander verbringen kann, wo man sich über ganz andere Dinge unterhält. Und ja, insofern hast du recht, es ist eine enge Freundschaft, die glücklicherweise, wie auch bei Stefan, ein Hobby sozusagen, wo man über ein Hobby verbunden ist, was wahrscheinlich zu den schönsten Hobbys gehört, wenn man es sich leisten kann.
Und ihr seid bis heute Rekordhalter von der höchsten bis heute in Cash ausgezahlten Dreierwette in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, von Niki.
Das ist richtig, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ein wunderbares Erlebnis, genau.
Ja.
Ein wunderbares Erlebnis, weil der Niki damals, ja, wir hatten eigentlich vereinbart an dem Park, dass wir alles miteinander wetten, aber er hatte dann angefangen, alleine zu
Ihr
wetten.
habt euch gestritten, hat er mir gesagt vorher, ne? Das war irgendwie, da gab's Zoff vorher.
Ja, genau deswegen gab es Zoff, weil er gewann natürlich und ich war nicht dabei, weil er hatte ja allein gewettet gehabt. Und daraufhin haben wir dann sozusagen bei dem Rennen auch gemeinsam gewettet und mit großem Widerwillen habe ich auf dieses Stück Papier geschaut, auf dem er die Wette sozusagen markiert hatte. Habe dann noch irgendwelche dummen Anmerkungen gemacht, die dann auch nicht relevant waren am Ende des Tages, dass die Wette kommt oder nicht, weil es ging nur um die Frage, ob man noch fünf mehr hinhängt. Die waren aber alle unwichtig, sozusagen in dieser Dreierwette. Und ja, dann haben wir die Dreierwette getroffen und dann guckte der Niki auf die Leinwand in Iffezheim und da wurde die Dreierwettenquote eingeblendet und hatte sich einfach mal um eine Ziffer sozusagen verrechnet. Er sprach von, ich sage jetzt mal 30.000, die da angezeigt wurden, aber es waren halt 300.000. Und da habe ich gesagt, du bist dann zu blöd, sogar die Zahlen zu lesen.
378.000 hat die gezahlt und ihr habt sie zusammen getroffen. Sehr gut.
Nein, das war sehr lustig, muss ich wirklich sagen. Also, das sind so Erlebnisse, die vergisst man auch nicht, weil damals, das ist ja viele, viele Jahre her, hatte das natürlich auch noch eine ganz andere pekuniäre Bedeutung, genau.
Wir können jetzt entweder weitermachen mit der Charity-Wette, wo wir gerade schon über das Thema Wetten sprechen, oder mit dem peinlichsten Moment im Rennsport. Aber da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, du musst dich auf jeden Fall da irgendwie vorbereiten, dass du da irgendwie irgendeinen Moment aus dem Hut zauberst und du hast gesagt, mir fällt da partout nichts ein. Also entweder gebe ich dir jetzt noch 10 Minuten Schonfrist und wir machen mit der Charity-Wette weiter, oder du hast zwischenzeitlich irgendwas gefunden. Das darfst du jetzt entscheiden.
Nein, ich muss wirklich sagen, mir fällt ehrlich gesagt kein wirklich peinlicher Moment ein. Aber da müsste man den Niki befragen, dem würden viele einschalten, peinliche Momente, die er mit mir erlebt hat. Aber nein, ich glaube, peinlich sind halt immer Momente, wo man vielleicht jemandem nicht gratuliert zu haben, der gewonnen hat oder wo man, wenn man sich für etwas nicht entschuldigt. Das ist mir sicher halt im Leben bei mir auch vorgekommen und da muss ich mich dann noch im Nachhinein entschuldigen, aber es ist mir ad hoc jetzt nichts sozusagen eingefallen, was ich als wirklich peinlich sehen würde.
Ich frage dich nachher nochmal.
Nein, aber mir fällt eine
Oh,
Situation fällt mir
warte, dann
jetzt
pass auf,
ein, wo,
dann brauchen wir den Jingle, warte.
Der peinlichste Moment.
ja, also man hält ja als Präsident des Münchner Rennvereins nach dem Gruppe 1-Rennen, Dallmayr-Renntag, hält man eine Rede in einem sozusagen in einem geschlossenen Kreis, wo die Sponsoren anwesend sind, die Honoratioren anwesend sind und Trainer und Jockey des Siegers etc., Besitzer des Siegers. Und das habe ich also auch vor einigen Jahren gemacht. Und mit anwesend war eben Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das Rennen damals gewonnen hat, aber es war bestimmt Godolphin. Die haben es häufiger gewonnen. Und hatte dann also auch die Freude, den Trainer und den Jockey, ich glaube, es war Said bin Zohor, zu erwähnen und zu begrüßen. Und ich glaube, der Björk hat das Rennen gewonnen als Jockey. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jeden begrüßt, nur ich habe den Minister, der dort anwesend war, einfach schlichtweg nicht
Oh
begrüßt. Das war der
je.
bayerische Staatsminister. Ja, und dann hat Marianne Winne irgendwie mir dann noch zugeflüstert, und der Herr Minister, und der Herr Minister. Das war ein wenig peinlich. Ich habe das dann allerdings, denke ich, ganz nett eingefangen. Habe dann den Herrn in der zweiten Runde sozusagen nochmal ganz besonders begrüßt. Aber das ist natürlich so, sowas ist natürlich peinlich, wenn du eine Rede hältst und du vergisst sozusagen einen der Hauptgäste im Namen deines Sponsors auch zu begrüßen. Ja, aber so ist es, wenn man einen Raum hat voller Gäste und dann sich eigentlich mehr sozusagen damit befasst, sich in Englisch mit dem Sieger zu befassen und auch die Sponsoren nicht vergessen will, sich bei denen zu bedanken, dann vergisst man halt mal einen Minister.
Ja, au, und da geht es ja immer so richtig, eigentlich bei so Begrüßungen, so streng nach Protokoll irgendwie. Ich kenne das ja, wenn ich da irgendwo was moderiere und so, da hast du ja immer, und in welcher Reihenfolge man die nennen muss und so. Eieiei. Okay, gut. Also Fallhöhe
Aber
ist
da
da.
muss ich sagen, ja, da muss ich sagen, bei mir war das Vergesslichkeit. Ich habe aber auch erlebt, bei meinem Vorgänger, dem war das dann auch egal. Dietrich hat die begrüßt, die er begrüßen wollte. Ein ganz großartiger Präsident gewesen.
Ja.
Und auch, muss ich sagen, ein Freund, der hatte auch im Rennsport großartige Spuren hinterlassen.
Wir machen mit der Charity-Wette weiter. Wir haben ja vorhin schon viel übers Wetten gesprochen. Du bist auch einer, der dazu steht, dass er gerne wettet und auch mal ein bisschen höher wettet und sich freut, wenn er gewinnt und sich ärgert, wenn er verliert. Und das macht dich sehr sympathisch. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, unser Wettglück für den guten Zweck zu versuchen.
Die Charity-Wette.
Es gibt 100 € von Pferdewetten.de als Einsatz. Man darf entweder 100 Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz. Das Ganze in einem Langzeitwettmarkt auf Pferdewetten.de. Und wenn es einen Gewinn gibt, dann geht das Ganze an den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity-Amateur-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens. Und der gesamte Erlös von diesem Turnier geht immer an die kranken Kinder, also ans Kinderhospiz, an die Kinderkrebsklinik und so weiter und so fort. Das Turnier wird von Pferdewetten.de und Sportwetten.de gesponsert und unterstützt, und deshalb geht auch unser gesamter Erlös dieser Charity-Wette da rein. Und um jetzt nochmal Salz in deine Wunde zu streuen, hat damals Marcel Weiß 100 € Sieg auf Torquato Tasso gewettet im ARK. Und das hat sich natürlich sehr gelohnt für die Kinder. Also da musst du jetzt nochmal
Toll.
ein bisschen drauf rumreiten.
Erstens ist es kein Salz in meiner Wunde, weil ich mich da wahnsinnig gefreut habe, dass der Torquato Tasso das Rennen gewonnen hat. Ich war vielleicht jetzt nicht so irrsinnig glücklich, dass er den großen Preis von Baden vorher gewonnen hat.
Wo ihr Zweiter wart, ja.
Da waren wir Zweiter, ja. Wobei auch das muss man ganz fair sagen, der war besser, der war einfach besser. Und unser Pferd ist toll gelaufen und man muss die Überlegenheit eines Gegners anerkennen.
Ja.
Nein, aber dann noch ein Satz zum Wetten, weil es mir auch wichtig ist, der Rennsport lebt vom Wetten. Und wenn die Leute nicht mehr wetten würden, dann können wir zusperren. Und insofern kann ich auch nur jeden ermuntern, wenn er es sich leisten kann, zu wetten. Das heißt ja nicht, dass er verliert. Er muss halt im Rahmen seiner Möglichkeiten Wetteinsätze tätigen. Erstens ist das Zuschauen eines Rennens auch manchmal lustiger, wenn man eine Wette mitlaufen hat. Und zweitens tut man etwas Vernünftiges, nämlich man unterstützt die Rennvereine in der Durchführung ihrer Rennen damit. So, mein Geld, was ich sozusagen setzen soll, das würde ich an der Stelle auf das Pferd Ombudsmann setzen in den Champions Stakes.
In
Und
Ascot,
genau.
18.10. Also das heißt, das ist am Samstag in einer Woche. Und da schauen wir mal rein. Ist natürlich Favorit. Aber was heißt natürlich? Kalandagan läuft da ja auch mit, der auch gut gespielt ist. Aber momentan gibt es 2,70 €. Also 27 für 10 oder 270 für 100 €. Ich denke, da wirst du wahrscheinlich nur Sieg machen und nicht Siegplatz, oder? Die 13 € Platz, die brauchen wir nicht.
Also ganz ehrlich, da setzen wir natürlich alles auf Sieg.
Yes.
Und sollte das Pferd nicht laufen, dann kannst du mir ja wissen lassen, wohin ich das spenden soll. Würde ich das natürlich spenden, weil Der Zweck dieser Wette ist ja ein guter Zweck. Also ganz ehrlich gesagt, Kinderhospiz, ich glaube, was Dramatischeres und Wichtigeres gibt es ja kaum.
Auf jeden Fall, ja.
Kannst du mich da jederzeit ansprechen. Also das wollte ich nur sagen, also wenn das Geld sozusagen nicht wirklich in der Wette landen würde, weil das Pferd nicht läuft, dann spende ich das selbstverständlich, weil das ist mir schon wichtig.
Das freut uns. Das ist ein sehr großer Zug von dir, den wir jetzt mal stellvertretend für den Hand-in-Hand-Cup und auch für die Kinder jetzt mal dankend annehmen. Dankeschön dafür. Und Hals und Bein für Ombudsmann Champions Stakes. Ja, das ist einer der besten, den wir gerade auf der Welt haben, ne? Muss man schon so sagen. Ne?
Fantastisch. Das Pferd habe ich selbst schon laufen sehen. Grandios. Grandioses Pferd, eine Maschine. Also insofern. Ja, ich habe auch Kalandergarn laufen sehen, witzig, kann ich auch nochmal erzählen an der Stelle. Ich habe ein Pferd in Frankreich im Training gehabt, ist mir vor 2 Wochen weggekauft worden im Verkaufsrennen, das Pferd Oro Preto, ein Wooden Basset, der lief beim ersten Start seines Lebens in Deauville mit Gérard Mosset im Sattel und es waren 3 Pferde deutlich vor dem Rest des Feldes. Der Sieger des Rennens hieß Metropolitain. Das zweitplatzierte Pferd war Oro Preto und der drittplatzierte hieß Kalandergarn.
Okay, also es gibt schlecht besetztere Rennen.
Korrekt, der schlechteste von den dreien da vorne war dann meiner am Ende.
Also, gab es wenigstens ein bisschen Geld in dem Verkaufsrennen oder musstest du dich da noch ein bisschen ärgern?
Nein, nein, der ist sogar erstaunlich gut verkauft worden. Ich glaube, er stand mit 36.000 drin oder sowas. Ist verkauft worden. Ist ein gutes Pferd, keine Frage. Aber der ist ja auch schon etwas älter jetzt und dann geht's halt, man kann nicht alles behalten und ich habe ja doch relativ viel, auf was immer nachrückt.
Da wünschen wir dir auf jeden Fall Hals und Bein für alles, was da noch kommt, für alle Starter, die du hast. Der Sonntag ist ja dann ein besonders spannender Tag mit Asmira in Mailand und mit Gostam in Köln, wo wir uns dann auf jeden Fall sehen. Und dann steht ja auch schon die Woche drauf das Saison Racing Festival in Iffezheim auf dem Programm. Bist du da auch vor Ort mit Startern oder bei der Auktion irgendwie schon einen Auktionskatalog gewälzt oder lässt du Iffezheim aus?
Also was ich mir momentan intensiver anschaue, ist der Auktionskatalog in Deauville. Ich habe ja auch im Sommer dort was gekauft und wie gesagt, ich habe ein Pferd gekauft im Sommer auch in Baden-Baden, zusammen mit Klaus Allofs. Und jetzt gucke ich, ich habe einen vorher gekauft in Deauville, ein Zarak. Und jetzt schaue ich noch, was mir möglicherweise einer meiner Trainer, entweder Herr Renier oder Gérard Mosset, mit auf den Weg geben, was besonders erwähnenswert wäre und auch in mein Budget passt. Und da gucke ich halt immer. Aber ansonsten, ich habe auch viele jüngere Pferde, die da jetzt in den Rennstall einrücken. Also ich brauche jetzt nicht zwingend was, aber das Schöne an unserem Sport ist ja, es gibt ja immer neue Gelegenheiten. Ne?
Das auf jeden Fall. Man muss ihn nur zu nutzen wissen.
Und die Trainer halten einen auch immer wieder sozusagen à jour. Also die wollen ja auch, dass man immer wieder aktiv wird. Und da muss man sich einfach, man muss sehr diszipliniert vorgehen. Also ich könnte eigentlich jeden Tag irgendwie was Schönes kaufen, aber das ist das ist dann einfach irgendwann too much, genau. Aber da geht's mir wie meinem lieben Freund Stefan, der ist auch sehr aktiv und wir tauschen uns auch regelmäßig zu den Pferden aus. Und wenn wir immer alles das kaufen könnten, was wir wollten, dann wären wir häufiger noch mit dem Thema beschäftigt, als wir es eh sind.
Ihr macht schon genug für den Sport. Ganz lieben Dank für das Engagement und ganz lieben Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Dankeschön.
Ja, vielen Dank und ich freue mich, dich mal in München wieder auf der Bahn zu sehen, wie auch alle, die heute oder wenn auch immer dieser Podcast ausgestrahlt wird, das hören. München ist nicht nur eine Reise wert, sondern vor allen Dingen auch eine Reise auf die Rennbahn.
8. November.
Wir haben ja noch ein tolles Gruppe 1.
Genau, großer Allianzpreis von Bayern, muss man nochmal erwähnen, das immer super gut besetzt ist. Also das ist schon immer so ein richtiger Hingucker, weil es einfach sehr attraktiv liegt noch für eine Gruppe 1-Prüfung, auch im Kalender. Ne?
Also ich finde, dass unsere Gruppe 1-Rennen in München herausragend sind, jedes Jahr. Also das auch das 2000-Meter-Rennen, also der Dallmayr-Preis, auch dieses Jahr wieder ein ganz, ganz fantastisches Rennen gewesen von der Zusammensetzung. Also, alle sind eingeladen, nach München zu kommen am 8. und ordentlich zu wetten. Und die tollen Pferde zu unterstützen.
Machen wir. Ganz lieben Dank, Michael Motschmann, Präsident des Münchner Rennvereins, Besitzer, Züchter und ein unfassbar netter Mensch, der uns heute im Podcast bei Vollhorse besucht hat. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Sehen tun wir uns am Sonntag auf der Rennbahn in Köln und dann eben, na klar, die Woche drauf, Sales & Racing Festival in Iffezheim mit Auktion und allem drum und dran. Bis dahin, macht's gut. Ciao, tschüss, auf Wiederhören und Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.